Sie hören den Kurier.
Könnt ihr euch noch erinnern, als der Corona-Impfstoff noch Mangelware war und die Wartelisten für einen Impftermin gestrichen voll waren? Die Zeiten sind vorbei. Mittlerweile gibt's, zumindest in unseren Breiten, wie es scheint, weit mehr Impfstoff als Impfwillige. Also feilen jetzt die Amtsträger an Strategien, dass mehr Menschen ihre Oberarme freimachen. Spätestens seit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine verpflichtende Corona-Impfung für Pflege- und Gesundheitspersonal angekündigt hat, flammt die Diskussion wieder auf, ob solche Schritte auch in Österreich sinnvoll wären. Dieser Frage wollen wir heute in unserem Pro- und Contra-Format nachgehen. Meine Kolleginnen Ingrid Teufel und Susanne Mautner-Weber aus dem Kurier Lebensart-Ressort diskutieren hier in wenigen Minuten darüber, ob man die Menschen in Österreich zum Impfen verpflichten soll oder nicht. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Podcast vom Kurier. Ungefähr jeder vierte Österreicher hält eine generelle Corona-Impfpflicht für sinnvoll. Das ging aus einer kürzlich für das Profil durchgeführten Umfrage hervor. Eine Impfpflicht für Neuaufnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich haben bisher Wien, Niederösterreich, die Steiermark und das Burgenland angekündigt. In Wien kommt die Impfpflicht für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindergärten hinzu. Der Hintergrund: vulnerable Gruppen sollen geschützt werden, außerdem Kinder, die bisher noch nicht geimpft werden können. In immer mehr europäischen Ländern gibt es zumindest teilweise eine Impfpflicht. Einer der Vorreiter im Februar war der Vatikan. In den Gottesstaat kommt man nur geimpft einreisen. Im benachbarten Italien gilt künftig eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitsbereich. Eine generelle Impfpflicht für alle Erwachsenen gibt es etwa in Tadschikistan und Turkmenistan. Ebenfalls strenge Regeln gibt es diesbezüglich in Griechenland. Dort müssen alle Angestellte im Gesundheits- und Pflegesektor bis Anfang September geimpft sein. Ansonsten wird man vom Dienst freigestellt. Auch als Tourist darf man übrigens in Griechenland beispielsweise in Kinos, Theater, Clubs und Restaurants nur noch geimpft hinein. Auch in Frankreich soll es eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal geben. Zuletzt hat auch das englische Parlament einer Corona-Impfpflicht für Mitarbeiter in Pflegeheimen zugestimmt. Dies gilt in Großbritannien auch für Friseure und Küchenpersonal. In Lettland riskieren Berufssoldaten, wenn sie bis Anfang August nicht geimpft sind, eine Entlassung. In Saudi-Arabien und Pakistan bekommt man nur als geimpfte Person Zutritt zu allen staatlichen und privaten Einrichtungen. Darunter zählen Bildungs- und Unterhaltungsstätten sowie die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Aber auch in anderen Orten, zum Beispiel in den USA, in San Francisco und Texas oder in Russland, gelten regional begrenzte Maßnahmen zum Thema Impfen. Der Twitter-User Apotheker der empfiehlt: Pro-Tipp, wenn du keine Impfpflicht willst, lass dich impfen. Hashtag der Apotheker.
Wie notwendig bzw. wie sinnvoll ist eine Impfpflicht? Darüber wird derzeit in Österreich und vielen anderen Ländern diskutiert. Bei mir im Podcaststudio heiße ich jetzt meine Kolleginnen Ingrid Teufel und Susanne Mautner-Weber aus dem Lebensart-Ressort willkommen, die ich jetzt einlade, über das Für und Wider einer Impfpflicht zu sprechen. Ingrid und Susanne, hallo, herzlich willkommen. Danke, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Ihr habt euch die Frage gestellt, ob es sinnvoll wäre, in Österreich eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Und ihr kommt zu unterschiedlichen Schlüssen. Fangen wir vielleicht beim Pro an, liebe Ingrid. Warum oder was spricht dafür, dass man eine verpflichtende Corona-Impfung einführt?
Ja, also man muss das sowieso mal differenzieren. Es geht da jetzt nicht um eine Law-and-Order-Politik oder dass man jetzt auf jene zeigt mit dem Finger, die nicht geimpft sind. Es geht auch da jetzt nicht darum, dass man jetzt jemanden vorlädt oder dass die Polizei vor der Tür steht und die abholt, sondern es geht darum, dass man vielleicht einen differenzierten Blick auf das Thema wirft. Und wir wissen alle, also der Griff zum Gurt ist selbstverständlich und das Rauchverbot in der Gastronomie eigentlich wird eingehalten.
Mhm. Das heißt also, so wie wir mittlerweile andere Verpflichtungen, die vielleicht zuerst einmal nicht akzeptiert worden oder nicht zu 100% akzeptiert worden sind. Genau so könnte man sich vielleicht auch an eine Pflicht gewöhnen, dass man diese Impfung einfach machen muss.
Ja, das ist, oder müssen ist immer so ein hartes Wort. Es geht vielleicht auch eher darum, dass man sagt, es gibt die Impfung und man macht es eigentlich ganz selbstverständlich. Es ist natürlich verständlich, dass manche Menschen skeptisch sind, dass es ein sehr junge Technologien sind, dass man wenig Erfahrungen hat. Andererseits gibt es auch Impfungen nach ähnlichen Kriterien, die auch zum Großteil anstandslos anerkannt sind und wo man die Sicherheit und den Nutzen auch sehr akzeptiert ist.
Mhm. Susanne, du hast eher die Kontraseite eingenommen, also kontra verpflichtende Corona-Impfung. Vielleicht zuerst einmal die Frage, bist du gegen die Corona-Impfung an sich?
Oh Gott, nein, ich bin pro Impfung, ich bin aber kontra Zwang, weil man aus Erfahrung weiß, dass Menschen sich durch Zwang noch nie von irgendwas haben überzeugen lassen. Da gibt's gute Beispiele. Schon in den 1930er Jahren hat Europa ganz eifersüchtig auf die USA und Kanada geschielt, weil die riesige Propagandakampagnen für die Impfung gemacht haben. Die haben mit Appellen, mit Aufklärung, mit Plakaten, mit Werbefilmen, mit Radiobeiträgen haben sie die Menschen informiert und mit Fakten wirklich tiefgreifend und gut aufgeklärt und haben
um welche Impfungen ist es
ausgegangen? Es ist gegangen um Diphtherie, um die Pocken, Polio erst etwas später.
Also quasi Impfungen, die wir heute eigentlich selbstverständlich natürlich uns und unseren Kindern natürlich zumuten oder einfach machen.
Ja, aber eben, es ist den Menschen nahegebracht geworden, warum das gut und wichtig ist. Mhm. Und man hat damit beachtliche Impfquoten erreicht.
Mhm. Also es hat dann durch Aufklärung funktioniert und nicht durch einen Zwang.
Richtig, richtig. Es gibt einen schönen Vergleich aus Deutschland. Da haben sich Medizinhistoriker die Statistiken angeschaut. Nämlich, da gab es zeitgleich die verpflichtende Pockenimpfung und die freiwillige Polioimpfung. Bei der verpflichtenden Pockenimpfung hat man 60-80% Durchimpfung erreicht. Bei der freiwilligen, gut kommunizierten Polioimpfung waren es sage und schreibe 98%. Mhm. Also das spricht für mich alles gegen Zwang und für proaktive Information.
Mhm. Ingrid, du hast dich auch etwas damit auseinandergesetzt, warum Leute aus psychologischer Sicht sich nicht oder schon impfen lassen. Was kannst du dazu sagen? Was hast du da herausgefunden?
Man könnte das, weil ich zuerst auch schon gesagt habe, das Thema könnte man Impfpflicht auch differenzierter sehen, nicht in gut und böse, schwarz-weiß. Was wäre, wenn man es so sieht, dass eine Impfpflicht zu mehr Normalität beiträgt? Klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick paradox, aber wenn damit Lockdowns verhindert werden, weil weniger Infektionen passieren, weniger Ansteckungen, weniger Viren kursieren, und dadurch weniger schwere Verläufe, weil mehr Menschen geimpft sind und dadurch das Gesundheitssystem nicht so stark belastet wird, wäre das doch ein wirklich durchschlagendes Argument für eine Impfung. Mhm. Könnte man denken, kann man natürlich auch gegenargumentieren. Es ist ein Eingriff in die persönliche Freiheit, in die Selbstbestimmung. Da kommt jetzt der schöne Spruch zum Tragen, die Freiheit des Einzelnen endet genau dort, wo andere gefährdet werden. Mhm. Und ja, also ja, der Nutzen der Impfung überwiegt derzeit. Natürlich sind wir alle da noch sehr neu und wir sind auch keine Virologen, keine Forscher, keine Wissenschaftler, aber der Nutzen scheint zu überwiegen derzeit aufgrund, was man sieht. Und und was die psychologischen Aspekte betrifft, man weiß das auch aus der Forschung, dass die Impfpflicht besser angenommen wird, wenn damit eine Verhaltensveränderung angestoßen wird. Mhm. Also dass man jetzt auch, was die Susanne sagte, also der Zwang das, du musst, ist vielleicht nicht das Richtige, aber wenn man damit sagt, impfen wird leichter, wie das der Impfforscher Saad Omar in der Zeit beschrieben hat, dann könnte man dem etwas abgewinnen. Wenn das Impfen einfacher ist, als das sich nicht impfen zu lassen, dann spricht das doch auch wieder für die Impfung. Werden jetzt wieder einige argumentieren, dann kommt es durch die Hintertür, das ist de facto, gibt es also schon die Impfpflicht, weil, aber man sieht ja wirklich, dass manche sich auch schon jetzt impfen lassen haben, die anfangs eher kritisch waren und ja, weil das ewige Testen ihnen lästig geworden ist.
Und weil sie gewisse Freiheiten zurückerlangen wollen, das Anführungszeichen normale Leben wieder zurückerlangen wollen. Susanne, vielleicht noch abschließend den historischen Blick noch einmal. Der Druck oder die Pflicht, sich impfen zu lassen. Du hast sicher ein paar Beispiele, ob das funktioniert hat oder ob das vielleicht oft auch nicht funktioniert hat.
Also wenn man zurückschaut in die Monarchie, kann man sagen, dass die Österreicher es noch nie besonders mit der Pflicht gehabt haben. Also da war die Obrigkeit über viele Jahrzehnte, um nicht zu sagen 150 Jahre, mit sanftem Druck erfolgreicher. Schon die Maria Theresia hat zum Beispiel die Militärkarriere an den Peaks gekoppelt, oder wenn man ins Kloster, in die Schule wollte oder ein Stipendium haben wollte, musste man ebenfalls geimpft sein. Also das hat in Österreich lange Tradition, und ich glaube, das ist auch ein bisschen in unserer DNA drinnen. Wenn man andererseits in die DDR schaut, die DDR war ab 1953 Impfzwang Weltmeister. Die hatten sage und schreibe 17 Pflichtimpfungen. Genutzt hat es wenig, weil das ist auch in der menschlichen Natur. Wer sich absolut nicht impfen lassen will, wird sich auch durch Sanktionen nicht dazu zwingen lassen und auch nicht umstimmen lassen. Es gibt viele Beispiele, dass Impfverweigerer in der DDR, wohlgemerkt einer Diktatur, einfach die Strafen bezahlt haben oder sich von einem befreundeten Arzt haben bescheinigen lassen, dass Vorerkrankungen das Impfen unmöglich machen. Also das mit dem Zwang ist einfach eine schwierige Sache, und ich glaube, wir müssen die Emotionen rausnehmen und uns ein bisschen mehr auf die normative Kraft des Faktischen verlassen.
Also mehr Aufklärung und überzeugen, dass es mehr Sinn macht, es zu tun, als es zu unterlassen.
Richtig.
Ja. Liebe Susanne Mautner-Weber, liebe Ingrid Teufel, vielen Dank für eure Mitarbeit und eure Expertise zu diesem Thema. Ich glaube, wir dürfen hier festhalten am Ende dieser Diskussion oder dieses Gesprächs, dass sich unsere Gesundheits- bzw. Wissenschaftsexpertinnen eigentlich einig sind, dass ja die Impfung der Schlüssel zum einigermaßen normalen Leben ist, aber dass es unterschiedliche Ansichten darüber gibt, inwiefern man Menschen dazu zwingen oder sie eher überzeugen soll, dass sie das auch wahrnehmen. Mit viel Information, vielleicht auch von unserer Seite. Vielen Dank.
Danke auch.
Danke auch.
Die meisten Wissenschaftler sind sich ja einig, dass nur mit einer sehr hohen Durchimpfungsrate weitere Corona-Wellen und damit viele Tote verhindert werden können. Umso mehr verunsichern jetzt Meldungen, wonach sich auch Geimpfte mit dem Coronavirus angesteckt und dann das Virus auch weiter verbreitet haben. Doppelt geimpft und trotzdem infiziert? Aktuell prominentester Fall ist der britische Gesundheitsminister Sajid Javid. Er hat am Samstag auf Twitter bekannt gegeben, dass er sich mit Covid-19 angesteckt hat, obwohl er schon beide Impfdosen erhalten hat. Auch in Israel, wo die meisten Erwachsenen durchgeimpft sind, steigen wegen der Delta-Variante wieder die Infektionszahlen. Auch unter Geimpften. Oder zuletzt bei den Salzburger Festspielen. Da wurde diese Woche ein positiver Fall gemeldet. Auch hier hat es sich um einen doppelt geimpften Gast gehandelt. Kann denn das sein? Fest steht, dass durch die Impfung der Schutz vor einer schweren Infektion sehr hoch ist. Ungefähr 14 Tage nach der zweiten Impfung kann man von Infektionsschutz sprechen. Aber auch geimpfte Personen weisen durch eine geringere Viruslast noch eine Virusausscheidung auf. Die ist aber eben reduziert. Sie sind also deutlich weniger ansteckend als geimpfte Personen. Doch besonders die Delta-Variante führte dazu, dass der Schutz vor Infektionen und milden Erkrankungen zurückgegangen ist. Das deutsche Robert-Koch-Institut schreibt von einer reduzierten Wirksamkeit. Die Schutzwirkung gegen jegliche Schwere einer symptomatischen Erkrankung lag zuletzt laut Robert-Koch-Institut bei 88% bei BioNTech-Pfizer und 60% bei AstraZeneca nach einer vollständigen Immunisierung. Bei nur einer Dosis allerdings deutlich weniger. Der Schutz gegen schwere Erkrankungen und Spitalsaufnahmen ist aber nach wie vor sehr hoch. Dieser lag in den Studien zuletzt bei 96% für BioNTech-Pfizer und bei 92% für AstraZeneca. In diesem Sinne komme ich zum Schluss der heutigen Folge vom Daily Podcast. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, lasst uns eine Bewertung da. Wenn ihr Anregungen, Beschwerden oder Themenwünsche habt, dann meldet euch gern per Mail unter daily@kurier.at. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner. Ich möchte mich heute bei Ingrid Teufel, Susanne Mautner-Weber und Franziska Gamperl für die Mitarbeit bedanken und bei Dominik Kanzian für Ton und Schnitt. Produziert wird dieser Podcast von Elias Nadmesnik, der euch morgen aus dem Studio begrüßt. Bis bald!